Manchmal frage ich mich, warum ich Predigten vorbereite, weil dann vorher alles schon in Worten gesagt wird. Könnte man jetzt eigentlich auch aufhören. Ich habe ein bisschen trotzdem noch darüber hinaus noch etwas vorbereitet und da würde ich euch gerne heute mit hineinnehmen. Und ich gelobe diesmal feierlich mehr auf mein Tempo zu achten, was mir beim letzten Mal leider wieder sträflich misslungen ist. Hoffe, dass ihr da die Geduld mit mir habt, dass ich das üben darf. Ist ja noch kein Prediger vom Himmel gefallen. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das eigentlich schon bei meiner letzten Predigt dran gewesen wäre, ich mich aber ein bisschen drumherum gedrückt habe, muss ich sagen. Ich finde das Thema ziemlich schwierig. Schwierig, irgendwie was dazu zu sagen. Die Stelle ist nicht so, nicht offen für Interpretationen, möchte ich mal sagen. Und dachte mir darum, wenn ich beim letzten Mal nicht drüber predige, dann ist Paul zwischendrin dran. Und der muss dann weitermachen im Markus-Evangelium und predigen. Aber Paul hat sich nach Indien verdrückt. Darum ist es heute doch leider dran. Jetzt bin ich jetzt der Doofe. Aber das macht uns gar nichts. Wir gehen mutig voran. Es geht um die Enthauptung von Johannes dem Täufer. Und einfach, wir lesen mal zusammen die Stelle, denke ich. Und dann, was noch anmachen? Ja, und dann schauen wir mal, was wir dazu uns so überlegen. Also die steht in unter anderem in Markus 6, 14 bis 29. Das ist jetzt also die Fortsetzung vom Markus-Evangelium. Ich wurde schon beim letzten Mal höflich, aber bestimmt darauf hingewiesen, dass ich ja nicht beim Markus-Evangelium weitergemacht habe. Deswegen blieb mir jetzt auch nicht mehr viel anderes übrig. Also Markus 6, 14 bis 29. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt. Also hier geht es darum, was Jesus tut, und Jesus' Name wurde bekannt. Und dem König Herodes kommt das zu Ohren. Und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, er ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Vielleicht bis hierhin einige ganz grobe Beobachtungen. Es ist interessant, wie diese Bibelstelle, diese Geschichte aufgebaut wird, weil sie praktisch mit einem Rückblick beginnt. Also wir sind ja hier schon mitten im Wirken von Jesus und Johannes wurde enthauptet ganz zu Beginn vom Wirken von Jesus. Als Jesus steht in einer anderen Bibelstelle, als Jesus aus der Wüste wiederkommt, da hört er von der Enthauptung. Also ganz am Anfang von Jesus wirken wirklich. Nachdem Johannes ihn getauft hat und bevor er aus der Wüste wiederkommt. Also ist jetzt also viel später, aber wir erfahren jetzt in einem Rückblick die Geschichte von der Enthauptung. Weil ich einfach, ist eine interessante Art der Geschichtenerzählung. Wohl war mir so gar nicht bewusst, dass das in der Bibel so Rückschauen praktisch gibt. Genau, dann mit den ganzen, wer wen geheiratet hat, beschäftigen wir uns später. Genau, Johannes aber sagt Herodes, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Dann ab Vers 19, Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr: Was du auch von mir bitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich erbitten? Diese aber sprach: Das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach: Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Der Grund, warum ich hierüber nicht predigen wollte, ist einfach der, es ist erstmal eine reine Erzählung. Ja, wir können daraus natürlich sofort ein paar Grundregeln, wenn man so will, für unser tägliches oder für unser Verhalten im Allgemeinen ableiten. Zum Beispiel ein gutes Beispiel, warum wir nicht schwören sollen, ja, weil dann sowas dabei rauskommt. Oder andere Grundregel: überleg dir, wen du heiratest. Da kommt vielleicht auch sowas bei raus. Also es gibt schon hier ein paar Dinge. Aber tatsächlich, wenn wir uns noch etwas umfassender mit der Geschichte beschäftigen, dann kommen doch einige interessante Dinge noch zutage. Und zwar ist es so, dass im Gegensatz zum Wirken von Jesus, über den wissen wir aus historischen Berichten sehr wenig. Also es gibt Berichte, die Jesus erwähnen und dass er gelebt hat, aber von dem, was er getan hat, ist relativ wenig überliefert. Zu Herodes aber als König in Anführungsstrichen und zu Johannes dem Täufer haben wir interessanterweise sehr gute Berichte und sehr gute geschichtliche auch Zeugen, die von ihnen berichten. Und darum beschäftigen wir uns heute uns mit der Geschichte von dem, was da umrum eigentlich los ist. Und werden sehen, dass es ein paar interessante Einblicke, ein paar interessante Perspektiven auf das gibt, was wir hier in der Bibel lesen. Also, Herodes wird König Herodes genannt. Ist nicht zu verwechseln mit Herodes dem Großen. Den Namen habe nicht ich ihm gegeben, das ist der Name, so wie er heißt. Herodes der Große ist der die Kinder hat töten lassen zur Geburt Jesus. Ja? Und Herodes der Große hatte 5 oder 6 Söhne. Die haben alle so Namen wie natürlich Herodes der Zweite, den gibt es. Dann gibt es Herodes Antipas, Herodes Archelaos, Herodes Philippos und einige andere. Und Herodes der Große stirbt 4 vor Christus und bittet den Imperator, also den Kaiser des Römischen Reiches, dass man nach seinem Tod sein Reich, über das er geherrscht hat, unter römischer Obhut, dass man das Reich aufteilt in 4 Teilbereiche. Und darum redet man dann von diesen 4 Teilbereichen von der herodianischen Tetrarchie. Tetra, so wie Tetrapack, heißt also 4. Und hier geht es um 4 Könige. Und genau, da gibt es, wie ihr seht, eine von den Erben von diesen 4 Reichen ist eine Frau genannt Salome die Erste. Der Name Salome, der wird uns gleich noch begegnen, ist aber nicht dieselbe Salome. Also diese Salome ist, meine ich, die Schwester oder Halbschwester von Herodes dem Großen, aber nicht die andere Salome, die gleich noch kommt. Jedenfalls, warum erzähle ich euch das? Weil König Herodes wird in der Bibel König Herodes genannt, heißt im Allgemeinen, aber Herodes Antipas. Das ist also einer von diesen vier Erben. Ja? Dem gehören diese lilanen Zipfel da. Galiläa und, ich weiß nicht mehr, der andere Teil, aber unter anderem eben Galiläa. Und deswegen nennt man König Herodes. In der Bibel wird er deswegen auch manchmal genannt, je nach Übersetzung, der Vierfürst oder der Tetrarch. Ja? Weil er eben einer dieser vier Fürsten war. Muss dazu sagen, König Herodes heißt König Herodes, hat aber zu Lebzeiten nie offiziell den Titel König bekommen. Also war ein Fürst, aber kein König. Was ihn gewurmt hat, aber beziehungsweise ihn gar nicht so sehr, aber da kommen wir noch zu. Jedenfalls deswegen der Name Tetrarch oder Vierfürst in der Bibel ist auch König Herodes, auch genannt Herodes Antipas. Dann gibt es außerdem einen von diesen Vieren, der heißt ja Herodes Philippos, ist nicht der Philippus, von dem in der Bibelstelle die Rede ist. In der Bibelstelle heißt es ja, dass König Herodes die Frau seines Bruders Philippos geheiratet hat. Tatsächlich ist es ein anderer. Der Philippus, von dem in der Bibel die Rede ist, der heißt außerhalb der Bibel Herodes der Zweite. Ist also der Erstgeborene. Aber entgegen dem, was man erwarten würde, hat er sich schon früh mit seinem Vater verkracht und ist deswegen erblos geblieben. Deswegen taucht er in dieser Liste der vier auch nicht auf. Also Herodes, der Philippus, von dem in der Bibel die Rede ist, der hat deswegen auch den Beinamen Herodes der Mittellose oder Herodes der ohne Land. Ja? Gibt uns auch einen Einblick da rein, warum Herodias von ihm weg wollte und zu Herodes, dem König Herodes, wollte. Also ein bisschen Psychologie. Man sieht, die Frau will auf ihre eigene Art und Weise Karriere machen. Und ist anscheinend auch so ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das nett formulieren kann. Also ist jedenfalls schon ein Stück Holz. Und genau. Jetzt zu den ganzen, das jetzt erstmal zu dem grundsätzlichen Aufbau. Jetzt kommen wir zu den ganzen Verwandtschaftsgeschichten. Die sind ziemlich kompliziert. Wir beschränken uns mal auf die wesentlichen Teile. Die erste Frau von König Herodes wird in der Bibel, wir nennen ihn ab jetzt König Herodes, der Einfachheit halber, die erste Frau wird in der Bibel nicht erwähnt namentlich, steht nur, dass er eine Frau hatte, beziehungsweise steht nicht da, dass er eine Frau hatte, ist aber tatsächlich so, dass er bevor er die Frau seines Bruders geheiratet hat, war er schon verheiratet. Also er begeht doppelten Ehebruch, er lässt sich scheiden und heiratet dann noch die Frau seines Bruders. Natürlich sehr zum Zerwürfnis der jüdischen Bevölkerung. Seine erste Frau heißt Phaseles und die hat einen Vater, der jetzt so mit dem Strich angedeutet, der Vater ist jetzt nicht wichtig, aber ist auch ein König. Also er scheidet sich, lässt sich von ihr scheiden und heiratet stattdessen Herodias, die Frau seines Bruders Philippus. Aus dieser Ehe, die sich natürlich beide scheiden lassen, aber da sein Bruder Philippus mittellos ist, beziehungsweise ohne Land, Herodias weiß, was sie will. Aus dieser Ehe aber, aus Herodias und Philippus Ehe, kommt eine Tochter, die in der Bibel nur Mädchen genannt wird, und die hat den Namen Salome. Nicht die mit dem Land, jetzt die andere. Ja, das ist die dann nachher diesen Tanz aufführt, der in der Bibel so nicht näher beschrieben wird. Aber man geht davon aus, dass es ein sehr erotischer Tanz gewesen sein muss und wird auch in Film und Fernsehen so dargestellt. Man merkt also hier Herodes, der König Herodes, der hat ein Problem mit Frauen. Ja? Der lacht sich erst die Herodias an, die offensichtlich Hintergedanken hat und macht auch vor ihrer Tochter zumindest wenig Halt. Die wird später mit jemand anderem verheiratet, also ist jetzt nicht so, dass dass sich König Herodes da noch an die Tochter ranmacht, aber zumindest lässt er sich genug bezirzen von ihr, um ihr die Hälfte seines Königreichs anzubieten. Da interessanter Hinweis, wir hatten ja, das Königreich steht ja unter römischer Obhut. Das heißt, König Herodes hat ja sein Viertel nicht sich selber ausgesucht oder von seinem Vater bekommen, sondern vom römischen Imperator praktisch zugewiesen bekommen. Er kann nicht die Hälfte seines Königreichs weggeben, will ich damit sagen. Er besitzt es ja selber nicht, kann es nicht verschenken, was du nicht hast. Aber zumindest in dem Überschwang der Gefühle und Triebe hat Herodes es ihr zumindest angeboten. Okay, soweit relativ einfache Sache. Jetzt wegen diesem doppelten Ehebruch regen sich die Leute da richtig auf. Das gab sowieso schon Probleme zwischen der jüdischen Bevölkerung und der römischen Besatzung. Es war eine Besatzungsmacht und die haben das auch spüren lassen, dass sie die Besatzer sind. Und König Herodes ist ein Despot, also regiert auch mit Gewalt. Und das schafft Diskussionen. Diese Diskussionen münden später in Gewalt und führen zu dem jüdischen Krieg. Dann knapp 30 Jahre etwa. Also wir bewegen uns jetzt im 30 nach Christus und 60 nach Christus etwa beginnt der jüdische Krieg zwischen den Römern und der jüdischen Bevölkerung, der auch in der Zerstörung des Tempels mündet. Jedenfalls der doppelte Ehebruch von Herodes hilft natürlich seinem Ansehen in der Bevölkerung auch nicht. Und er macht sich da keine Freunde. Wie gesagt, führt dann zur Zerstörung des Tempels. Hier von den Römern schön dargestellt mit der Siegesbeute, die nach Hause getragen wird. Kommen wir jetzt zu Johannes. Johannes der Täufer beginnt sein Wirken um 26 bis 30 nach Christus. Wir wissen, dass er zumindest mit Jesus zu tun hatte, deswegen kann man das relativ gut eingrenzen. Und es gibt tatsächlich einen Geschichtsschreiber zu der Zeit, der viel über Johannes den Täufer schreibt, der Jesus erwähnt in einem Nebensatz oder einen ganzen Satz, glaube ich, widmet er Jesus sogar, aber schreibt sehr viel über Johannes den Täufer. Deswegen wissen wir viel von Johannes. Deswegen wissen wir auch, natürlich aus der Bibel, Johannes war Bußprediger. Er reiht sich da schön in die Historie der alttestamentlichen Propheten ein und ist auch Täufer. Und das ist tatsächlich ein neues Ding. Ich weiß nicht, ob Johannes das erfunden hat, aber zumindest interessant darüber nachzudenken, dass die Taufe so von Johannes kam und Jesus selber nicht getauft hat, also zumindest nicht überliefert getauft hat. So zum drüber nachdenken hat, glaube ich, keine große Relevanz für uns. Ich denke, es ist gut, dass wir taufen und es ist ja auch biblisch. Genau, was kommt von Johannes? Jetzt interessant, Johannes hat viele Anhänger. Und das weiß man von der Bibel, die sagt das. Und das weiß man eben auch, weil er so viel über ihn geschrieben wurde. Er war ein wichtiger Mann, er hatte Einfluss. Er wurde gehört, die Leute mochten ihn. Er war sehr beliebt. Er war sogar so beliebt, er war sogar unter Soldaten beliebt. In einer anderen Bibelstelle heißt es, dass Soldaten zu ihm gehen und ihn fragen, wie sie ihren Dienst verrichten sollen. Und er sagt, erpresst nicht, begnügt euch mit eurem Sold und unterdrückt nicht. Ja? Oder so ähnlich. Also er gibt moralische Anweisungen an die Soldaten. Und Soldaten hier heißt nicht römische Soldaten, oder beziehungsweise gewisserweise, sondern Soldaten, die König Herodes unterstehen. Ja, also Johannes hat Einfluss und er hat auch Einfluss in die Armee hinein. Ist wichtig und es wird später wichtig. Und wir haben, wie gesagt, jetzt dieses ganze, die Bevölkerung, die schon sehr unglücklich ist zu diesem Zeitpunkt und wie gesagt so unglücklich, dass es später zum Bürgerkrieg kommt. Und hier, Johannes, können wir in der Bibel lesen, kritisiert öffentlich König Herodes. Und da sehen wir, König Herodes, als guter Despot, kann nicht anders, als Johannes verhaften zu lassen. Dass er ihn nicht auf der Stelle umbringt wegen Hochverrat, ist schon sozusagen ihm gut zuzuschreiben, Aber er ist gezwungen von der Stimmung des Volkes und von dem Einfluss, den Johannes hat, ihn zu verhaften. Und dieser Einfluss von Johannes ist sicher auch ein Grund, warum er ihn nicht sofort hinrichten lässt. Wer kann mir bis hierhin noch folgen? Kurz Handzeichen. Wer ist noch dabei? Das sind mehr, als ich gedacht habe. Trotzdem, kurz Zusammenfassung. König Herodes hat ein Problem mit Frauen. Das Volk ist darüber nicht amüsiert und Johannes kritisiert ihn dafür öffentlich. Ja, und Johannes hier also der Dorn im Auge. Und Herodias, haben wir gesehen, ist also die Frau von König Herodes, ist eine, die kann auch mit Kritik nicht gut umgehen. Und sie will deswegen Johannes auch aus dem Weg schaffen. Und sicher auch um ihre Position als Königin. Wie gesagt, König war Herodes selber nicht, aber als Königin ihre Position zu sichern. Deswegen natürlich auch, war ihr Johannes auch deshalb ein Dorn im Auge, weil sie wusste, dass er Einfluss hat. Warum erzähle ich das alles so detailliert? Es ist nicht nur, damit wir so ein bisschen die Bibel vielleicht auch mal in einem historischen Kontext, also in einem ganz anderen Zusammenhang sehen und verstehen, sondern es ist auch, um zu verdeutlichen, wie König Herodes, wie zwiegespalten er ist in seiner Person. Weil wir lesen, er lässt ihn verhaften, aber den Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er lässt ihn bewachen, gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Also Herodes hat eine hohe Meinung von Johannes. So hoch, dass er im Gefängnis noch zu ihm geht und mit ihm redet über Dinge. Und Johannes, haben wir gesehen, der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat gesagt, was er dachte. Und er wird König Herodes auch dann noch gesagt haben, was er gedacht hat. Und Herodes hörte ihn gern. Und Herodes hat hier eine Entscheidung zu treffen, was er mit diesem Gehörten tut. Er hat die Entscheidung zu treffen, möchte er das, was Johannes ihm sagt, möchte er das nur hören und aufnehmen oder möchte er damit auch was machen? Möchte er auch Johannes Rat folgen? Er sieht, dass er ein heiliger Mann ist und ein gerechter Mann. Und dann später heißt es, dass er sehr betrübt ist, aber nicht um seines Eides willen, nicht davon abweichen will, Johannes enthaupten zu lassen. Und das ist für mich der Punkt, wo wir was daraus lernen können, wo wir uns selber auch an die eigene Nase gut fassen können. König Herodes war, wie gesagt, nicht König, aber zumindest Fürst. Und es gibt einen Spruch, da sagt ein Mann sagt zu einem Fürsten: Glaubst du wirklich, dass du Versprechen brechen kannst? Du bist nichts ohne Versprechen. Ein König steht und fällt mit Versprechen. Mit seinem Versprechen, aber besonders mit dem Versprechen seiner Soldaten. Wenn seine Soldaten ihm nicht die Treue schwören und sich daran halten, hat ein König bald keine Macht mehr. Und deswegen war König Herodes hier tatsächlich in einer großen Zwickmühle, weil er nicht vor den ganzen Adligen sein Versprechen brechen kann. Obwohl er aber wusste in dem Moment, dass es falsch ist. Und ihr Lieben, wir beschäftigen uns viel mit dem Wort. Und wir hören uns jeden Sonntag eine Predigt an. Aber ich frage mich, ob wir das auch tun, ob wir nur es uns anhören und nur uns damit beschäftigen, aber nicht es auch an uns ranlassen, auch unser Handeln bestimmen lassen. Wenn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten, dann ist das eine wahnsinnig große Verantwortung, ein wahnsinnig großer Auftrag, der uns gegeben wird. Und er ist nicht nur da, dass wir darüber sinnieren und dass wir darüber nachdenken und dass wir es wälzen, sondern auch dafür da, dass wir ihn in die Tat umsetzen, dass wir dem folgen. Wir haben eine Entscheidung zu treffen und wir stehen oft an einem Scheideweg. Und die Frage ist immer, wie entscheidet man sich in diesem Moment? Die Frage ist nicht, wie viel weiß ich und wie viel hole ich mir Rat ein und wie viel lasse ich mir von anderen Leuten, die vielleicht heilig und gerecht sind, da reinreden. Die Frage ist, wie entscheide ich dann am Ende? Was tue ich mit dem, was ich weiß? Und das ist das, was gerade eben auch schon anklang. Nachfolge bedeutet, also Nachfolge Jesus nachzufolgen, bedeutet nicht nur, dass ich die Entscheidung treffe, dass ich sage, dass ich Jesus nachfolge. Es bedeutet auch, dass mein Handeln und mein Wesen dadurch transformiert wird, durch das Wort, was er gesprochen hat. Und es gibt Vergebung für uns und es gibt Gott ist langsam zum Zorn, aber schnell zur Gnade. Ja, es gibt immer Vergebung für uns. Und wenn wir umkehren und sagen, ich habe Mist gebaut, ich habe meinen Nächsten nicht gut behandelt, ich habe meine Frau nicht gut behandelt, wie sie es nicht so gut, wie ich es sollte, dann gibt es, oder ich habe gelogen, was auch immer, dann gibt es immer die Möglichkeit zur Umkehr. Es gibt immer die Möglichkeit zur Gnade. Und die Gnade reicht auch immer aus für alles. Und wir sollten das wirklich für uns in Anspruch nehmen und wieder darüber auch sinnieren, was es bedeutet, das auch umzusetzen, auch in unseren Alltag umzusetzen, dass wir verändert werden, dass unsere Herzen transformiert werden. Wisst ihr, Herodes war ja kein Christ, war ja kein Nachfolger und trotzdem hat er es gemerkt, dass er eine Entscheidung treffen muss und hat die falsche Entscheidung getroffen. Zum Schluss möchte ich noch auf das noch ergänzen. Oft kommt es uns so vor, als würden die Regeln in der Bibel, als wären die praktisch Schikane. Ja, das gibt Gesetze und wir müssen uns daran halten. Und Gott möchte, dass wir uns daran halten. Und wenn nicht, dann haut er uns auf den Deckel. Aber das ist nicht wie Gott funktioniert. Das ist auch nicht, wie sein Wort funktioniert. Sünde führt immer zu Verderben. Sünde zieht immer Schlechtes nach sich. Deswegen sollen wir uns davon Sünde fernhalten. Es geht nicht darum, dass Gott uns bestraft für Sünde, sondern es geht darum, dass dort, wo Sünde ist, immer auch Böses ein Einfallstor hat. So wie Herodes, der sich mit seinem Frauenproblem nicht beschäftigt und was am Schluss zum Tod von Johannes führt. Ja, durch Sünde kommen immer schlechte Dinge dazu. Aber wir haben durch Jesus, wir haben durch den Kreuzestod, haben wir die Möglichkeit, uns davon zu befreien, uns davon loszusagen und ihm nachzufolgen. Um jetzt die ganzen losen Enden, die ich heute gesponnen habe, in einem letzten zusammenzuknüpfen. Die Folgen für Herodes waren viel größer, als es in der Bibel steht. Finde ich schade, weil, aber wir wissen, wie gesagt, von Zeitzeugen sehr gut, was danach passiert ist. Ich hatte schon gesagt, dass die erste Frau von Herodes einen König als zum Vater hatte. Der König besaß ein angrenzendes Königreich zu Herodes. Und er war vorher schon nicht gut auf Herodes zu sprechen. Die Frau von Herodes, seine erste Frau, von der er sich dann scheiden lässt, geht zu ihrem Vater zurück und erzählt ihm davon. Der findet das dann erst recht nicht lustig und aus der Schmach heraus erklärt er Herodes den Krieg. Es war ziemlich zeitgenau, beziehungsweise kurz darauf von der Enthauptung von Johannes dem Täufer, wird Herodes der Krieg erklärt von dem König seiner ehemaligen, von dem Vater seiner ehemaligen Frau. König Herodes will sich natürlich wehren und zieht entgegen dem Krieg, aber Johannes, der Täufer, hatte, wie gesagt, Einfluss in die Ränge, in die Soldatenreihen von König Herodes. Der hatte Nachfolger da. Die fanden es nicht so gut, dass der König Herodes den Johannes enthaupten lässt und tun nämlich genau das. Sie verweigern ihm dann die Treue. Also sie weigern sich, in den Krieg zu ziehen für den, der ihren Meister hat enthaupten lassen. König Herodes fehlt es an Soldaten und er fragt den römischen Imperator um Hilfe. Der sagte ihm auch zu, der römische Imperator stirbt kurz darauf. Und der nächste Imperator ist nicht gut auf König Herodes zu sprechen und verweigert ihm die Soldaten. König Herodes verliert darauf an Land und an Ansehen natürlich. Also büßt er schon da noch im Nachhinein noch selber für den Tod, für die Ermordung von Johannes. Und es geht noch weiter. Die gute Herodias kriegt irgendwann mit, dass einer der Brüder von König Herodes, also König Herodes, tatsächlich den Königstitel bekommen hat. Findet sie wieder nicht so lustig. Wir haben ja schon gemerkt, die Frau, ne, die will immer mehr. Und deswegen drängt sie König Herodes, dass er sich nach Rom begibt und sich auch den Königstitel geben lässt. Der lässt sich irgendwann breitschlagen, geht nach Rom. Und der Imperator ist da schon nicht gut auf König Herodes zu sprechen, weil der Land verloren hat. Und wo er schon mal in Rom ist, kommt noch sein Halbbruder und beschuldigt ihn des Hochverrats. Der Imperator, da er König Herodes sowieso nicht mag, enteignet ihn komplett, also nimmt ihm all sein Land und verbannt ihn nach Gallien, ans andere Ende der Welt. Und Herodias gleich mit. Da leben dann die beiden bis ans Ende ihrer Tage, da hören tatsächlich alle Aufzeichnungen über sie auf. Also man geht davon aus, dass sie dann da in mittel- und namenlos den Rest ihres Lebens verbracht haben. Hätte König Herodes auf Johannes den Täufer gehört, wäre das alles nicht passiert. Das zur Verdeutlichung, es geht nicht darum, uns zu schikanieren, es geht darum, uns zu schützen. Darum lasst uns die Entscheidung immer wieder jeden Tag treffen. Wir folgen Jesus nach. Amen.